wie Königsgräber. Einleitung. Bevor Sie mit Ihrem Rundgang beginnen, sollten Sie rechts vom Wächterhäuschen kurz vor einer Steinplatte mit der Luftaufnahme der Nekropole stehen bleiben. Dort werden Sie etwas über den geschichtlichen Hintergrund erfahren, was Ihnen dabei helfen wird, die archäologische Stätte der Königsgräber besser zu verstehen. Die archäologische Stätte der Königsgräber ist Teil der Begräbnisstätten des antiken Paphos und befindet sich am Rand der sogenannten nördlichen Nekropole. Dieser Ort sowie der archäologische Park von Kato Paphos sind im Verzeichnis der UNESCO als Weltkulturerbe enthalten. Die Königsgräber sind Grabstätten, welche ganz in Fels gehauen wurden und zählen zu den bedeutendsten Werken, die uns aus der Antike erhalten sind, denn sie gehören zu den wenigen Denkmälern hellenistischer Architektur, die man in Paphos sehen kann. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum eine Nekropole so wichtig und besuchenswert ist. Eine Nekropole liefert uns bedeutende Informationen hinsichtlich des Lebens der Stadtbewohner, hauptsächlich hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Position, manchmal auch hinsichtlich ihrer Berufe. Zusätzlich erfahren wir mehr aus dem Alltag der Stadt, deren Beziehungen mit der übrigen Welt, deren Kontakte zu anderen Kulturen und gegebenenfalls deren Einflüsse. Die Bestattungsgewohnheiten der Bewohner sind ebenfalls ein wichtiges Studienobjekt, da die Art der Bestattung und die Grabbeigaben ihre religiösen Überzeugungen, ihre Herkunft und andere wertvolle geschichtliche Elemente preisgeben. Trotz der Bezeichnung der Stätte als Königsgräber gibt es keine archäologischen Beweise, außer vielleicht in einem Fall, wie wir später sehen werden, dass in diesen Grabstätten zypriotische Könige bestattet wurden. Die Festsetzung des Zeitraums für ihre Entstehung als zwischen der hellenistischen und der römischen Periode schließt diese Tatsache aus, da die zypriotischen Königtümer nach der Eroberung durch die Ptolemäer abgeschafft wurden. Die Namensgebung beruht also auf ihrem monumentalen Aussehen und der Würde, die ihre Architektur ausgestrahlt hat. Geschichtlicher Rückblick. Im Folgenden sollen die historischen Ereignisse von der Zeit der zypriotischen Königreiche bis zur hellenistischen und römischen Periode erläutert werden. Vom Ende der späten Kupferzeit an, etwa um das 11. Jahrhundert vor Christus, beginnt in Zypern seine Aufteilung in Stadtkönigreiche. Eines davon war das Königreich Paphos, dessen Zentrum sich am Ort des heutigen Dorfes Kuklia befand, 17 Kilometer östlich der heutigen Stadt Paphos. Nach antiker Überlieferung war der Gründer der Stadt Agapinor, König von Tegeas in Arkadien auf dem Peloponnes, der nach Ende des Trojanischen Krieges in Zypern an Land ging. In Paphos befindet sich auch eines der bedeutendsten Heiligtümer, gewidmet der großen Göttin von Zypern, später als Aphrodite, Göttin der Liebe und der Schönheit verehrt. Der griechischen Mythologie entsprechend wurde die Göttin aus dem Meeresschaum in der Nähe der Meeresküste von Paphos geboren. Das Königreich von Paphos florierte mehrere Jahrhunderte lang, wie auch die anderen Königreiche der Insel, und teilte deren Schicksal. Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus fällt die gesamte Insel in die Hände der Perser. Im darauffolgenden Zeitraum, besonders zwischen der Mitte des 5. und dem Beginn des 4. Jahrhunderts, leidet Zypern unter der persischen Herrschaft und die zypriotischen Königreiche kämpfen für ihre Unabhängigkeit. Der erste gelungene Versuch erfolgte 450 vor Christus mit Hilfe der Kriegsflotte aus Athen unter dem Athener Heerführer Kimon. Diese Unabhängigkeit dauerte aber nicht lange und schließlich musste sich Zypern wieder der persischen Herrschaft unterwerfen. 411 vor Christus erscheint auf der politischen Bühne Zyperns ein bedeutender Politiker und Führer, der König von Salamis, Evagoras I. Evagoras versuchte mit Hilfe der Athener die zypriotischen Königreiche gegen das persische Kaiserreich zu vereinen. Es gelang ihm, die meisten der Königreiche hinter sich zu bringen. Nur Kition, Amathus und Soli akzeptierten seine Führung nicht und baten die Perser um Hilfe. Nach einer bitteren Niederlage 380 vor Christus unterschrieb Evagoras einen Friedensvertrag mit dem König von Persien. Die persische Herrschaft endete mit dem Feldzug Alexanders des Großen im Osten. Nach der Eroberung von Tyrus durch Alexander den Großen, bei der auch die Könige von Zypern mit 100 Schiffen halfen, gewährt der mazedonische Feldherr den zypriotischen Königreichen die Unabhängigkeit. Als Alexander der Große 323 v. Chr. Stirbt, fällt Zypern nach heftigem Streit zwischen zwei von Alexanders Heerführern, Ptolemäus und Antigonos, in die Hände von Ptolemäus, der damit die Dynastie der Ptolemäer gründet. Kurz vor der Auflösung des Königreichs Paphos durch Ptolemäus beschloss der letzte König von Paphos, Nikokles, Ende des 4. Jahrhunderts eine neue Stadt zu gründen, näher Paphos, am Ort des heutigen Paphos. Die neue Stadt wurde das wirtschaftliche Zentrum des Königreichs, während die alte Hauptstadt Palaipaphos genannt, weiter das religiöse Zentrum und der Sitz des Königs blieb. Die hellenistische Periode beginnt nach dem Tod Alexanders des Großen und vom Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus an ist Zypern Teil des Königreichs der Ptolemäer, die ihren Hauptsitz in Alexandria in Ägypten hatten. Grund dafür war seine strategische Lage im östlichen Mittelmeer, die Nähe der Stadt zu Alexandria und der große Hafen. Von diesem Hafen aus, wo auch die Kriegsflotte der Ptolemäer ankerte, wurde in großem Umfang Handel getrieben und Zyperns Bodenschätze, vor allem Kupfer und Holz, verschifft. Paphos blieb die Hauptstadt Zyperns bis zum Ende der römischen Periode. Die Römer eroberten schließlich 30 vor Christus die Insel und Zypern blieb bis 330 nach Christus unter römischer Verwaltung, als das Reich in zwei Teile zerfiel, das weströmische und oströmische Kaiserreich. Zypern wird Teil des Kaiserreichs Ostrom, das sich zu dem uns heute bekannten byzantinischen Kaiserreich weiterentwickelte. Erläuterungen zur Nekropole. Die Nekropole entstand gleichzeitig mit der Gründung von Nea Paphos und, wie bereits gesagt, wurden dort keine Könige von Zypern bestattet, weil die zypriotischen Königreiche gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus aufgelöst wurden. Aufgrund der monumentalen Architektur der Grabstätte nimmt man an, dass dieser Teil der Nekropole von Paphos zur Bestattung von Wohlhabenden benutzt wurde, vielleicht auch von Würdenträgern des ptolemäischen Staates, die in Paphos dienten. Unsere Führung umfasst nur einen Teil der Nekropole, den nördlichen, der im Katalog der UNESCO enthalten ist und der auch der eindrucksvollste ist. Die Gesamtfläche aller Bestattungsorte ist sehr groß, da sie sich über den ganzen Bereich außerhalb und entlang der Stadtmauern ausbreitet und enthält viele Arten von Gräbern, nicht nur in Fels gehauen. Die ältesten Grabstätten stammen aus der Gründungszeit von Nea Paphos, das heißt vom Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus. Die aufwendigsten entstanden etwas später, im 3. Jahrhundert vor Christus, als sich wohlhabende Familien entwickelten. Danach füllte sich die Umgebung mit Gräbern, sie breiteten sich überall aus und der Ort wurde weiter als Begräbnisstätte benutzt, aber von ärmeren Leuten, die die Stätten mehrmals verwendeten. Leider war die Nekropole von jeher bekannt und wurde nicht nur ausgeraubt, sondern auch durch Steinbruch beschädigt und von Obdachlosen und anderen missbraucht. Das hatte die erhebliche Zerstörung der Monumente zur Folge, in manchen Fällen war sie leider vollständig. Nachfolgend hören Sie die Beschreibung der 8 Grabstätten im Einzelnen. Grabstätte Nummer 1. Gehen Sie nun nach links, wo Sie eine nicht besonders eindrucksvolle Grabstätte sehen werden. Sie ist in Fels gehauen, halb über der Erde und halb unterirdisch. Gehen Sie durch den rechteckigen Eingang, um ins Innere der Kammer zu gelangen. Dort sehen Sie 2 kleine Nischen für Kindergräber und 5 für Erwachsene. Um die Grabnischen herum können Sie Überreste des farbigen Verputzes sehen, mit dem die ganze Grabstätte innen beschichtet war. Dieser Belag wurde aufgetragen, um den Stein zu schützen und auch um das Grabinnere zu verschönern, damit es nach mehr aussah. Die Beschichtung der Grabwände mit diesem Verputz erzeugte den falschen Eindruck, dass die Wände mit Marmor oder einem anderen teuren, oft importiertem Material ausgekleidet waren. Verlassen Sie diese Grabstätte und gehen Sie nach unten auf einer breiten Erdstraße zum Meer hin. Wenige Schritte weiter sehen Sie zuerst den Grabhügel, den Felsenhügel und danach links den Wegweiser, der Sie zur Grabstätte Nummer 2 führt. Grabhügel und Grabstätte Nummer 2. Sie kommen zu dieser Grabstätte, wenn Sie links vom Weg im Kreis herumgehen, das heißt zurück in Richtung von Grabstätte 1. Jetzt sehen Sie vor sich die Grabstätte Nummer 2. Dort angekommen, sehen Sie links die Zisterne und daneben den gestuften Dromos. Dromos nennt man die Steinstufen, die ins Innere der Grabstätte führen. Dieser hier ist eine Grabstätte mit Atrium, das mit Säulen im dorischen Stil umgeben ist. Den dorischen Baustil kann man noch besser bei den Grabstätten 3 und 4 erkennen. Genau gegenüber, an der Nordseite, sehen Sie zwei Altäre, die wie eine Tempelfront aussehen. Die Altäre wurden über der Grabnische in den Felsen gehauen. Rechts davon befindet sich die Grabkammer mit zwei Arten von Gräbern, den Grabnischen und den Schachtgräbern. Über dem Eingang der Grabkammer gibt es eine quadratische Einbuchtung, in welcher es eine Tafel mit dem Namen der Familie gab. Die Grabstätte wurde während der römischen Periode umgebaut. Irgendwann beschloss man wahrscheinlich, das Atrium zu überdachen, wie man an den Vertiefungen sieht, die in die drei Seitenwände des Atriums gehauen wurden. Wir wissen aus verschiedenen archäologischen Hinweisen, dass an diesem Bestattungsort der hellenistischen Periode viele der Bestattungsriten aus dem antiken Griechenland beibehalten wurden. Einige sind uns aus den Beschreibungen von Homer bekannt. Vor der Grablegung des Toten wurde sein Körper von den Verwandten mit Öl eingerieben und in ein Leinentuch gewickelt. Dann folgte die Aufbahrung des Toten. Die Totengesänge begannen und die Verwandten verabschiedeten sich von ihm. Schweigend erfolgte dann die Trauerprozession durch die Straßen der Stadt, bevor der Verstorbene in seiner Grabstätte zur letzten Ruhe gelegt wurde. Nach der Grablegung fand das Totenmahl statt, das die Verwandten in der Grabstätte zu sich nahmen. Die Grabbeigaben, wie zum Beispiel die Amphoren, die gefunden wurden, sind beweisführende Gefäße für die Erhaltung der Bestattungsbräuche. Die Amphoren wurden wahrscheinlich für die rituelle Darbietung von Wein und Olivenöl verwendet, als Opfer für die Toten. Die Zisterne hatte eine rituelle und eine symbolische Bedeutung, ebenfalls die goldenen Münzen. Die goldenen Münzen, die dem Toten mitgegeben wurden, sollten ihn ins Leben nach dem Tod begleiten. Ganz allgemein zeugen die Grabbeigaben von einer gewissen Nekrophobie, denn man glaubte, dass der Tod zurückkommen und sie nachfordern könnte. Einige von diesen Funden können Sie im Archäologischen Museum von Paphos sehen. Gehen Sie nun die Steinstufen hinauf, um zur flachen Oberfläche des Grabhügels zu kommen. Grabhügel sind Hinweise auf die Existenz von Gräbern darunter, weshalb die Grabräuber die Gräber leicht lokalisieren können. So auch Cesnola, der Ende des 19. Jahrhunderts die Nekropole und viele andere archäologische Stätten ausraubte. Er wusste, wo er zu graben hatte, um Gräber zu finden. Der Italiener Luigi Palma di Cesnola kam als Botschafter der Vereinigten Staaten Amerikas nach Zypern, nachdem er dort im Amerikanischen Bürgerkrieg gedient hatte. Nach Kriegsende trat er in den diplomatischen Dienst ein. Cesnola bewunderte die antiken Schätze und begann mit Ausgrabungen, natürlich nicht, um der Welt die Schätze Zyperns zu zeigen, sondern um Wertgegenstände zu finden und sie zu verkaufen. Als der Amateur, der er war, verursachte er großen Schaden, da er nicht die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Ausgrabung und dem Transport der Funde traf und damit viele davon zerstörte. Er führte kein Tagebuch über seine Ausgrabungen, notierte nicht die Fundorte der Objekte und deshalb wissen wir nicht, wo genau die meisten seiner Funde herstammen. Seine Taktik bestand darin, nach Schätzen zu graben, ohne Sorgfalt und Respekt vor der antiken Kultur und danach den Fundort wieder zuzudecken. Cesnola war ein Zeitgenosse von Schliemann, der Troja und Mykene entdeckte. Nachdem Cesnola erfahren hatte, welche Schätze Schliemann gefunden hatte, wollte er ihn übertreffen und verursachte noch mehr Schaden, indem er alle seine Funde von verschiedenen archäologischen Fundorten zusammenwarf und sie alle zusammen verkaufen wollte. Nach vielen Abenteuern wurden die zypriotischen Schätze schließlich von der amerikanischen Regierung gekauft und gaben den Anstoß zur Gründung des Metropolitan Museum in New York. Cesnola nahm aus Zypern 35.573 Gegenstände mit, von denen die meisten heute im Metropolitan Museum von New York ausgestellt sind. Der Grabhügel hier ist der größte des antiken Bestattungsortes. Grabhügel sind weit bekannt und bilden die üblichen Grabdenkmäler in Mazedonien, der Heimat Alexander des Großen. Die Oberfläche des Grabmals, wo sie sich befinden, nachdem sie die Stufen hinaufgegangen sind, ist in verschiedene Gruppen von Gräbern aufgeteilt, das heißt in Familiengräber. Die Stufen, die Sie sehen, führen ins Innere der Grabkammern. Alle Gräber des Grabhügels stammen aus der hellenistischen Periode, das heißt von 325 bis 58 vor Christus. Auf diesem Hügel wurden sehr viele Gräber ausgegraben. Gehen Sie wieder weiter zur breiten Erdstraße zurück und dann geradeaus nach Westen zum Meer hin, um zu den Grabstätten Nummer 3 und 4 zu gelangen. Grabstätte Nummer 3. Wenn Sie den Eingang zu dieser Grabstätte suchen, werden Sie feststellen, dass er schwer zu finden ist. Der Grund dafür war der Schutz der Gräber und der Grabbeigaben vor den Grabräubern. Bleiben Sie zunächst darüber stehen, um die Grabarchitektur zu bewundern. Diese Grabstätte ist im dorischen Stil gebaut, dem ältesten der aufgezeichneten Baustile der griechischen Architektur. Das bedeutendste Denkmal dorischen Stils ist der Tempel der Göttin Athene, bekannt als Parthenon, auf der Akropolis in Athen. Sie sehen das Atrium, das von dorischen Säulen umgeben ist. Dorische Säulen haben keine Basis und nur einfache Kapitelle. Auf den Säulen sieht man sehr gut den restaurierten dorischen Fries mit den Metopen und den Triglyphen. Die Metopen sind die ebenen Flächen zwischen den Triglyphen. Das architektonische Vorbild dieser Grabstätten stammt wahrscheinlich von den Grabarchitekturen der Nekropolen von Alexandria. Man kann große Ähnlichkeiten mit den Grabmälern der Nekropole Mustafa Pascha in Alexandria feststellen. Die meisten Elemente dieser Grabarchitektur finden wir auch in den Wohnhäusern der hellenistischen Periode, wie wir sie in Delos, Pergamos, Priene und anderen Städten der antiken griechischen Welt kennen. Gehen Sie geradeaus, um über die Steinstufen ins Innere der Grabstätte zu gelangen. Unten angekommen, sehen Sie links eine Zisterne. Die Zisterne hatte eine rituelle und eine symbolische Bedeutung. In der antiken griechischen Mythologie übergab der Seelenbote, der Gott Hermes, die Seelen der Toten an Charos, der sie dann weiter in die Unterwelt, ins Königreich des Gottes Hades, führte. Von der Welt der Lebenden kamen die Toten über den Fluss Acheronda, der sich in Epirus befindet, in die Unterwelt, das Reich der Toten. Also symbolisiert das Vorhandensein von Wasser in der Zisterne den Übergang von der oberen Welt in die Unterwelt. Jede Seele, die zur Fähre des Chados kam, musste ihm einen Obolus für die Überfahrt geben. Unter den Grabbeigaben fand man bestimmte Münzen, die scheinbar zur Bezahlung der Überführung des Toten in die Unterwelt gedacht waren. Der andere Grund für das Vorhandensein eines Brunnens war rituell. Denn nach jeder Bestattung mussten sich die Anwesenden waschen, bevor sie sich vom Grab entfernten. Ein Brauch, der bis heute auf den christlich-orthodoxen Friedhöfen beibehalten wird. Das Wasser dient auch der Katharsis, der Reinigung. An der Westseite der Grabstätte, das heißt rechts von der Zisterne, am Fuß der Stufen, befindet sich die Grabkammer. Es wurden viele Grabnischen in den Seitenwänden freigelegt und genau gegenüber der Grabkammer sieht man einen großen gewölbten Raum, der wahrscheinlich für rituelle Zwecke benutzt wurde. Die zweite Grabkammer befindet sich an der nordöstlichen Seite und ist mit einer anderen Grabstätte durch eine Öffnung verbunden, die von Grabräubern stammt. Diese Grabstätte besteht aus Stufen- und Schachtgräbern sowie einer weiteren Zisterne. Wenn Sie das Deckengewölbe der Grabkammer betrachten, sehen Sie noch Reste von einem Verputz, mit dem die ganze innere Oberfläche der Grabstätte beschichtet war. Dieser Verputz sollte den Stein schützen. Auch diente er der Ausschmückung des Grabinnern, um den Anschein von Reichtum zu erwecken, denn dadurch sah die Grabstätte aus, als wenn sie mit Marmor oder anderem wertvollen Material ausgekleidet worden wäre. Diese Grabstätte wurde restauriert, wie auch die Säulen und der östliche Säulengang, wo man den dorischen Fries besser erkennen kann. Wenn wir aus der Grabstätte Nummer 3 herauskommen, sehen wir genau daneben eine zweite Grabstätte mit einem Atrium, das von dorischen Säulen umgeben ist, die Grabstätte Nummer 4. Diese Grabstätte ist über einen Pfad mit 13 Stufen zugänglich. Dieser Pfad ist teilweise mit rechteckigen Platten überdeckt. Treten Sie nun ins Innere der Grabstätte ein. Genau gegenüber der Stufen befindet sich die Grabkammer mit den Nischen für einfache Bestattungen. Sie ist durch einen Gang mit dem östlichen Säulengang verbunden. Unter dem Säulengang wurden einige Schachtgräber freigelegt. Westlich von diesem zentralen Komplex wurde eine bedeutende Grabstätte mit Stufen und einer großen Grabkammer ausgegraben. In deren Wände wurden 10 Grabnischen gehauen und in den Boden ein Kindergrab. Die Kammer wurde durch Steinbrucharbeiten stark beschädigt, aber die Grabstätte selbst blieb intakt und darin fand man einige goldene Schmuckstücke. Diese Grabstätte wurde nur während der hellenistischen Periode benutzt. Hier kann man bei allen vier Säulenreihen den dorischen Fries mit Metopen und Triglyphen sehen. Das Besondere in diesem Fall ist, dass der westliche Säulengang aus viereckigen Pfeilern und nicht aus Säulen besteht, wie die anderen Gänge. In der Nähe des Eingangs finden wir auch die Zisterne, die, wie bereits beschrieben, einen rituellen und symbolischen Zweck hat. Der Grund für diese Bauweise der Grabstätten mit Atrium und Säulengang war, dass damit die Architektur der Wohnhäuser imitiert werden sollte. Die Grabstätte ist die Wohnung der Toten, also musste sie auch dementsprechend aussehen. Auch glaubte man an das Leben nach dem Tod. Die Wohnhäuser der hellenistischen Periode wurden auf diese intelligente Weise mit einem Innenhof und den darauf herum angelegten Zimmern gebaut. Ein solches Haus, das Haus von Dionysos, können Sie im archäologischen Park von Katopaphos besichtigen. Zwei Grabsäulen sind uns noch erhalten, sogar mit der roten Farbe, die zur Ausschmückung der Grabstätte benutzt wurde. Sie gehören zu einer Grabkammer, die durch Abbrucharbeiten stark beschädigt wurde. Die Grabsäulen sind einfachere Grabdenkmäler als die Grabkammern und manchmal tragen sie nur den Namen und die Herkunft des Toten. Das Atrium war vielleicht einmal überdacht, denn über dem Fries gibt es so etwas wie eine Basis für Dachbalken. Toten wurden wahrscheinlich in Holzsärgen oder auf einer einfachen Totentrage zum Bestattungsort in der Nekropole gebracht. Wir haben keine Hinweise für das Vorhandensein von Sarkophagen in diesen Grabstätten. Allerdings wurden bei Bestattungen von Wohlhabenden häufig Sarkophage aus Marmor benutzt und viele davon wurden in der Umgebung von Paphos entdeckt. Einige Sarkophage können Sie im Museum von Paphos sehen. Grabstätte Nummer 5. Gehen Sie nun in Richtung Meer weiter bis zur nächsten Erdstraße, die parallel zum Meer verläuft, und wenden Sie sich nach rechts, das heißt westlich. Die nächste Grabstätte Nummer 5 sehen Sie zu Ihrer Rechten. Es ist die vierte Grabstätte im dorischen Stil mit einem von Säulen umgebenen Atrium, welche Sie in dieser Nekropole besuchen können. Dieses Atrium wird von 12 Pfeilern anstatt von Säulen umgeben. Auch hier gelangen Sie in das Innere der Grabstätte über die markanten Steinstufen. Der Pfad endet in einem Eingangsbogen und setzt sich dann überdacht in den Säulengängen auf allen vier Seiten fort. Nördlich des Pfades sieht man die Grabsäule, die uns auf die Grabnische hinweist. Gegenüber des Pfades an der Südseite befindet sich die rituelle Kammer, wo die Opfergaben dargebracht wurden. Dabei wurden verschiedene Flüssigkeiten über einem Altar geschüttet, zum Beispiel Wein, Olivenöl, Milch, Honig und Wasser. Auch Früchte und andere Nahrung wurden dargeboten. Diese Grabstätte ist sehr weiträumig. Sie erstreckt sich über insgesamt 390 Quadratmeter und ist bis zu 5 Meter tief. Eine Besonderheit ist hier, dass die Zisterne sich im Zentrum des Atriums befindet und nicht in der Ecke am Stufenende. Der westliche Säulengang wurde noch vor dem Mittelalter zerstört und in dessen nordwestlicher Ecke wurde ein Brennofen gebaut, in dem man Tongefäße fand. Dabei handelt es sich um Gefäße, auf deren polierte Außenfläche gewöhnlich Paare abgebildet waren und die als Hochzeitsgeschenke verwendet wurden. Grabstätte Nummer 6. Kehren Sie nun wieder zur kleinen Erdstraße parallel zum Meer zurück und folgen Sie rechts dem Weg, der zum Eingang der Grabstätte Nummer 6 führt. Dieser Pfad ist sehr eindrucksvoll. Es ist der längste Pfad mit Steinstufen, der je in Zypern ausgegraben wurde. Und ein Großteil davon, etwa 20 Meter, ist bogenförmig überdacht. Wenn wir über diesen Pfad ins Innere der Grabstätte kommen, sehen wir links die Zisterne, die über eine Treppe mit 9 Stufen erreicht werden kann. Gegenüber der Zisterne sehen wir 2 in den Fels gehauene Nischen und darunter einen Tisch für Opfergaben, von wo aus dem Toten Milch, Honig, Wasser und Wein dargebracht wurden. Auch Früchte und andere Nahrungsmittel waren dabei. In einigen Fällen fand man Überreste von Asche, woraus die Archäologen schließen, dass hier rituelle Feuer angezündet und den Toten auch Eier, Vögel und anderes geopfert wurden. Dieser bemerkenswerte Pfad endet im Atrium und ihm gegenüber befindet sich die Grabkammer, die 3 Nischen und ein Schachtgrab enthält. Diese Nischen waren zugemauert und mit einer Imitation von Holztüren bemalt. Grabstätte Nummer 7. Die nächste und nördlichste Grabstätte ist die Grabstätte Nummer 7. Gehen Sie weiter nördlich in Richtung der Umgrenzung, dorthin, von wo aus man das Hotel sieht. Und kurz davor sehen Sie die Grabstätte Nummer 7, bekannt auch als Alte Kirche, weil sie als Kirche gebraucht worden war. Diese Grabstätte ist sehr gut erhalten. Sie können noch Reste des Verputzes sehen. Auch der dorische Fries mit Metopen und Triglyphen ist gut erhalten. Auf beiden Seiten des Pfades sind verschiedene Grabnischen und Knochenbehälter in den Fels gehauen. Die Knochenbehälter dienten zur Aufbewahrung der Knochen, falls man die Gräber wieder benutzte. Es gibt zwei Grabkammern mit Nischen und natürlich die unabdingbare Zisterne unter dem östlichen Säulengang. Gehen Sie nun wieder zur breiten mittleren Erdstraße zurück und wenden Sie sich in Gegenrichtung zum Ausgang der Nekropole hin. Wenige Meter weiter werden Sie die Grabstätte Nummer 8 sehen. Grabstätte Nummer 8. Bleiben Sie erst einmal oben stehen, um die Grabstätte von der Steinmauer her zu sehen. Anstelle des Atriums steht hier ein rechteckiger Felsblock, der von 4 Felsstücken umgeben ist. In diesem Felsblock sind die Grabnischen gehauen. Gehen Sie nun über die Stufen in die Grabstätte hinein. Diese Grabstätte unterscheidet sich von den anderen. Ihr Zentrum wird von einem Felsblock eingenommen, durch den ein Gang führt. Um diesen herum sind die Grabkammern angelegt. Wenn Sie ins Innere der Grabstätte kommen, sehen Sie gleich links eine Grabnische. Hier ist der Mittelpunkt der Grabstätte und wahrscheinlich war hier auch das Hauptgrab. 2 in den Fels gehauene Pfeiler stützen den dorischen Fries, die Metopen und Triglyphen. Im leeren Raum zwischen den Pfeilern und dem Fries gab es wahrscheinlich einmal stützende Kapitelle. Vor dieser Grabnische fand man heruntergefallene Bauteile und 2 Vogelfiguren aus Kalkstein, wahrscheinlich Adler, die bei den Archäologen großes Interesse, aber auch Kopfzerbrechen erzeugten. Möglicherweise waren diese Statuen, die im Archäologischen Museum in Paphos aufbewahrt werden, die königlichen Wappentiere der Ptolemäer. Aufgrund dieser Entdeckung nahm man an, dass in dieser Grabstätte vielleicht der Körper eines in Zypern verstorbenen Königs der Dynastie der Ptolemäer bestattet wurde. Falls diese Annahme richtig ist, dann wäre dies, entsprechend den geschichtlichen und archäologischen Hinweisen, der Bestattungsort des Ptolemäus, des Bruders von Kleopatra VI. Falls diese Statuen aber Falken darstellen, könnte es sich dabei um die Abbildung des Gottes Oros handeln. Der Gott Oros war eine ägyptische Gottheit, ein Sonnengott, gleich dem Gott Apollon, und er wurde entweder als Falke oder als Mensch mit Falkenkopf abgebildet. Er ist auch der Gott, der die Seelen in die Unterwelt begleitet. Weil wir in diesen Grabstätten viele Einflüsse aus dem alexandrinischen Ägypten finden, könnten wir auch diese Version akzeptieren. Wie dem auch sei, es muss sich bei dem Toten um eine sehr wichtige Person gehandelt haben, damit ihr so viel Ehre zuteil wurde. Es gibt noch eine andere Grabnische sekundärer Bedeutung gegenüber der Zisterne, zu deren Öffnung eine Treppe führt. Neben dieser Grabnische befindet sich der rituelle Bestattungsraum. Diese Grabstätte wurde später als die anderen freigelegt und die Ausgrabung geschah sehr sorgfältig. Innerhalb dieser Grabstätte, vor der Grabnische, wurden viele Bauteile gefunden. Sie waren mehrfarbig und lagen im Innenraum. Wahrscheinlich waren sie oben herum angebaut worden, um, wenn man sich im Inneren der Grabstätte befand, die Architektur eindrucksvoller zu gestalten. In einigen Grabstätten der hellenistischen Periode, die intakt waren, hat man Amphoren aus Weißgold und spindelförmige Gefäße gefunden. Die Amphoren wurden für Bestattungsrituale verwendet und die Gefäße für die Grabbeigaben wie Wasser und Wein. Diese Grabstätte wurde scheinbar vom 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 1. Jahrhundert nach Christus benutzt und wahrscheinlich durch Erdbeben zerstört.